Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen unsere Reihe über die Gleichnisse Jesu fortsetzen. Und wir lesen dazu den Predigttext aus Matthäus Kapitel 13. Matthäus 13, und zwar die Verse 47 bis 50. Nun gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Unser Herr Jesus Christus. Unser heutiger Predigttext erinnert uns vielleicht an den Abschnitt, unter den wir uns vor einigen Wochen stellten, nämlich an das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Einige Verse zuvor in diesem Kapitel. Wenn wir mal uns zurückerinnern, es ging in diesem Gleichnis um die Tatsache, dass in dieser Welt die Kinder Gottes gemeinsam mit den Kindern des Bösen heranwachsen, dass sie nebeneinander bestehen und reifen und dass sie erst zur Zeit der Ernte endgültig voneinander getrennt werden. Für ewig. Im heutigen Gleichnis lesen wir am Ende etwas von einer solchen Auslese. Ein Fischnetz ist durchs Meer gezogen worden und als dann der Fang eingeholt wird, dann wird am Ufer sortiert. Die schlechten Fische werden ausgesondert und weggeworfen. Allerdings liegt in unserem heutigen Text, in dem sogenannten Gleichnis vom Fischnetz, der Schwerpunkt ein wenig anders. Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem bloßen Nebeneinander von guten und schlechten Fischen, sondern es geht vor allem um den Fang all dieser Fische. Hier gleicht einem Netz. Das sind die einleitenden Worte. Das Netz steht im Mittelpunkt. Dann der Fang in diesem Netz. Und schließlich das Sortieren der gefangenen Fische am Ufer. Wie werden die Fische gefangen? Und was geschieht dann mit den Fischen? Auch dieses Gleichnis richtet der Herr Jesus an seine Jünger. Genau wie beim vorigen Mal. Da ging es ja um den Schatz im Acker und um die kostbare Perle. Auch dort befand sich Jesus mit seinen Jüngern bereits in dem Haus. Sie hatten die große Volksmenge verlassen. Und wir hatten festgestellt, dass dies eine nicht ganz unwesentliche Tatsache ist. Sie hilft uns beim Verständnis der Gleichnisse. Wenn wir nämlich bedenken, dass diese Jünger bald darauf als Apostel, als Gesandte des Herrn, sein Wort und sein Evangelium in die Welt tragen sollten. Und auch das Gleichnis vom Fischnetz erhält erst vor diesem Hintergrund seine Bedeutung und einen Sinn. Und erst vor diesem Hintergrund erschließt sich auch die Bedeutung dieses Gleichnisses für uns. Wenn wir uns mal erinnern, die Jünger hatten doch eine recht verworrene Vorstellung vom Reich der Himmel. Das Reich der Himmel war in ihren Gedanken immer noch ein Reich der Erde. Oder noch genauer, ein Reich der Juden in Kanaan. Mit Jesus als König und ihnen, den Jüngern, als seinen Ministern oder Statthaltern. Und schon in den ersten Gleichnissen hat Jesus daraufhin das Himmlische, das Nicht-Irdische an seinem Reich hervorgehoben. Und jetzt wendet er sich einem zweiten Irrtum zu, von dem die Jünger gefangen waren, nämlich der Frage, welche Menschen und Völker und Nationen dieses Reich wohl umfassen werde. Und um dies zu erklären, richtet der Herr Jesus den Blick auf das Mittel, durch das Menschen in das Reich gelangen. Und als Bild verwendet er hier ein Netz, ein Fischnetz. Das war wiederum ein sehr vertrautes Bild für die Jünger. Wir wissen, dass etwa Simon, Petrus oder auch Andreas Fischer waren. Und wahrscheinlich können auch wir, die vielleicht weniger in diesem Beruf tätig sind, mit diesem Bild etwas anfangen. Denn wie fängt man Fische? Wenn man es ganz einfach macht, könnte man vielleicht einen spitzen Stock nehmen und nach den Fischen stechen. Wenn man etwas fortschrittlicher ist, nimmt man vielleicht eine Angel. Aber ein Berufsfischer, der große Mengen Fisch fangen muss, der braucht etwas Wirksameres. Der benutzt ein Netz. Und zwar dürfen wir hier sicher an ein sogenanntes Schleppnetz denken. Dieses Schleppnetz ist wie ein großer Vorhang. Am oberen Ende sind Schwimmkörper angebracht. Die halten das Netz an der Oberfläche. Und unten sind Gewichte befestigt, sodass sich das Netz wie ein Vorhang ins Wasser senkt. Dann werden die Seiten mit langen Seilen an Booten befestigt und die Boote ziehen dann das Netz wie ein Segel durchs Meer. Und unterwegs bleibt dann eine Menge Fische darin hängen. Und schließlich schleppen die Boote das Netz dann ans Ufer und dann wird nachgeguckt, was für einen Fang man gemacht hat. Das ist der praktische Hintergrund, vor dem Jesus Christus seine Lehre vom Reich der Himmel hier entfaltet. Und wir wollen jetzt sehen, welche weiteren Elemente herangezogen werden. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit heute auf drei Fragen richten. Erstens die Frage, was für Fische werden gefangen? Zweitens, wann ist der Fang beendet? Und drittens, was geschieht mit dem Fang? Erstens, was für Fische? Zweitens, wie lange dauert der Fang? Und drittens, was geschieht mit dem Fang am Ende? Erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln der Herr uns hilft, sein Wort zu verstehen. Und es ist geradezu verblüffend, wie sehr die alltäglichen Dinge, die die Menschen begleiten, mit denen sie sich befassen, wie sehr die in ihrem Wesen den himmlischen Dingen gleichen. Die irdischen Dinge weisen uns auf die himmlischen Dinge. Ob Simon und Andreas sich wohl dessen bewusst waren, als sie im See Genezareth ihrer Arbeit nachgingen? Ob sie wohl wussten, dass sie tagtäglich Anschauungsunterricht in Sachen Reich der Himmel erhielten? Sie hätten es sehen müssen. Ebenso wie auch wir tagtäglich in unserer Umgebung Gleichnisse auf das Reich der Himmel hin wahrnehmen müssten. Hätte, sollte, müsste. All das bleibt ein Konjunktiv. Denn unser Blick ist verfinstert von der Sünde. Das war das Problem damals und das ist das Problem auch heute. Erst wenn Gott selbst unsere Augen öffnet und unseren Blick schärft, dann können wir die geistlichen Wahrheiten hinter den Dingen erkennen. Erst wenn das Wort des Herrn zu uns kommt, dann können wir sehen und hören und verstehen. Was also wird ins Meer geworfen? Nicht in einen kleinen See, sondern ins Meer. Ins große, weite Meer. Und im Meer leben viele Fische. Nicht nur eine große Anzahl von Fischen, sondern auch, und darauf kommt es in diesem Gleichnis besonders an, viele Arten von Fischen. Das wird in unserem Text ausdrücklich gesagt. Das Netz bringt alle Arten von Fischen zusammen. Und es fällt uns nicht schwer, in dem Meer die Welt und in den Fischen Menschen zu erkennen. Jesus selbst hat dies ja schon angekündigt. Denken wir an seine Worte am Ende unserer ersten Schriftlesung zu Simon. Von nun an sollst du, Fischer, Menschen fangen. Und wo soll das geschehen? Nun, das erfahren die Jünger etwas später. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Aufgabe liegt nicht nur in Galiläa oder in Israel, sondern in der ganzen Welt. Sammelt mein Volk aus allen Völkern. Dies war etwas Unerhörtes für die Juden. Das Volk Gottes soll sich weiter strecken als unsere nationalen Grenzen? Es sollen Menschen zu Gott kommen, ohne zuvor Juden zu werden? Genau das vermittelt uns unser Text. Alle Arten von Fischen werden gefangen. Große und kleine, alte und junge, Hering, Lachs und Kabeljau, alle Arten sollen gefangen werden. Die Fischerboote halten sich nicht nur an einer Stelle auf, sie fahren über das ganze Meer. Aber halt aus. Wofür steht dieses Netz, mit dem die Fische gefangen werden? Hierauf müssen wir zwei Antworten geben. Ist das Netz ein Bild für das Evangelium? Wenn Gott Menschen fängt, er sie ruft, zu sich ruft, dann geschieht das durch das Evangelium. Durch das Wort Gottes von der Versöhnung und durch nichts anderes. Mit anderen Worten rufen, wir könnten sie mit Veranstaltungen locken, wir könnten ihnen Geschenke machen oder sie zu irgendetwas überreden. Damit würden wir alles Mögliche erreichen, aber eines nicht, dass diese Leute zu Christus, zu Gott kommen. Denn um ins Reich Gottes einzugehen, das haben wir vor einigen Wochen gehört, das hören wir nur auch heute wieder, müssen wir von Neuem geboren werden. Denken wir an Johannes 3. Gott selbst muss in uns ein neues Leben wirken. Und das tut er durch seinen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt durch das Wort. Das Wort Gottes. Das ganze Evangelium von Sünde, Erlösung und Dankbarkeit. Das ist die Kraft zur Errettung. Und darum ist es so, durch das das Volk Gottes aus allen Völkern versammelt wird. So wie es in unserem Gleichnis das Fischnetz ist, das Fische aller Arten aus dem Meer fängt. Aber noch eine weitere Bedeutung dieses Netzes müssen wir bedenken. Denn die gefangenen Fische werden ja auch in diesem Netz gehalten und sicher ans Ufer gebracht. Und diesen zuverlässigen Schutz, diese Geborgenheit, die finden wir bei Christus als Glieder seines Leibes, mit anderen Worten, als Glieder seiner Gemeinde. Die Kirche Jesu Christi hier auf Erden, das ist der Ort, an dem das Volk Gottes gesammelt wird. Und wohlgemerkt, diese Sammlung geschieht allein durch das Wort. Aber gerade da, wo das Wort Gottes, wo das Evangelium treu und unverfälscht und unverkürzt verkündet wird, genau da ist Kirche. Und da hat Christi durch dieses Wort gerufen, sie werden gesammelt, sie werden bewahrt und bis zum Ende hindurchgetragen. Bis zum Ende. Denn irgendwann ist das Netz voll. Irgendwann sind alle Fischgründe abgegrast. Und dann wird ans Ufer gefahren, denn dann ist der Fang beendet. So ist es auch im Reich Gottes. Das Evangelium geht um die Welt. Alle Völker kommen gemäß dem Missionsbefehl unter das Wort. Menschen werden zum Glauben gerufen. Sie werden bekehrt, bis die Zahl der Erwählten voll ist. Wenn all jene, die Gott vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, tatsächlich zum Glauben gekommen sind, wenn sie alle in den Leib Christi eingefügt sind, dann hat die Geschichte aufgedient. Dann ist das Ende der Welt da. Unser Text spricht vom Ende der Weltzeit. Die Welt, wie wir sie kennen, findet ein Ende an dem Tag, an dem sie ihren Zweck erfüllt hat. Wann genau dieser Tag sein wird, das wissen wir nicht. Und darum geht es in unserem Gleichnis auch nicht. Wichtig ist vielmehr, dass der Auftrag, dieses Netz durchs Meer zu ziehen, treu ausgeführt wird. In dem Bewusstsein, dass die Arbeit irgendwann abgeschlossen ist. Und so geht es uns auch heute. Wir werden niemals sagen können, so, das war der letzte Erwählte, jetzt haben wir nichts mehr zu tun, jetzt kann das Ende kommen. Das wäre absurd. Wir können und sollen Gott nicht über die Schulter schauen, sondern wir sollen uns an das halten, in das wir Einblick haben und zu dem wir befugt und berufen sind. Und seien wir doch mal ehrlich, das wäre doch eine furchtbare Vorstellung, wenn wir eine Namensliste hätten, einen Abzug aus dem Buch des Lebens. Wir müssten jetzt jeden auf dieser Liste aufsuchen und ihn beknien und anbetteln, doch bitte schön dem Evangelium zu glauben. Und wenn wir dann endlich Erfolg hätten, dann könnten wir den Namen abhaken und zum nächsten gehen. Das wäre eine schreckliche Situation. Vor allem, wenn wir Namen von guten Freunden, von Familienangehörigen, von Kindern vielleicht auf dieser Liste nicht vorfinden. Könnte eine solche Bürde tragen. Wenn schon dem Apostel Paulus vor der Tatsache schaudert, dass er überhaupt Menschen das Evangelium als Geruch des Todes zum Tode verkünden muss. Aber Gott nimmt uns diese Last ab, leitet den Weg. Gott erhält und Gott bewahrt. Das ist alles Gottes Werk. Und wir dürfen bei der Entfaltung und bei der Erfüllung dieses großartigen, wunderbaren Ratschlusses seine Mitarbeiter sein. Ja, Mitarbeiter. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9. Denn uns als Gemeinde ist es aufgetragen, wir haben es vorhin gelesen, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden. Und unser Trost ist, dass der Herr niemanden, den er zuvor ersehen hat, verloren gehen lässt. Das Evangelium wird alle erreichen, die es erreichen soll. Sei es als Geruch des Todes zum Tode oder aber als Geruch des Lebens zum Leben. Bei all unseren Schwächen, bei all unseren Verfehlungen, bei all unseren Nachlässigkeiten dürfen wir uns doch darauf verlassen, dass der Herr seinen Ratschluss trotz unserer Schwäche erfüllt. Wenn das Netz am Ende der Zeit ans Ufer gezogen wird, wird kein einziger Fisch fehlen. Im Gegenteil, mehr Fische im Netz sein als geplant. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Teil des Gleichnisses. Was geschieht mit dem Fang? Wir lesen, als das Netz voll war, zogen sie es ans Ufer und setzten sich und sammelten die guten Fische in Gefäße, die faulen aber warfen sie weg. Und dieser Abschnitt ist dem Herrn Jesus offenbar so wichtig, dass er ihn als einzigen in diesem Gleichnis gleich mit auslegt. Gleich im Anschluss lesen wir diese Auslegung. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Die faulen Fische werden weggeworfen. Die Bösen werden aus der Mitte der Gerechten ausgesondert. Böse aus der Mitte der Gerechten? Denken wir nochmal über das Bild nach, das in unserem Gleichnis gezeichnet wird. Ein Netz wird vielleicht tagelang durchs Meer gezogen. Da können wir doch durchaus erwarten, dass sich Fische im Netz verfangen, die eigentlich unerwünscht sind, mit denen der Fischer nichts anfangen kann, die ihm nichts bringen. Solche wird er am Ende zweifellos im Netz vorfinden. Und unser Text verwendet sogar einen besonderen Ausdruck dafür: faule Fische. Und das ist, wie ich meine, sehr vielsagend. Damit ist nicht gemeint, dass diese Fische nicht fleißig wären, sondern dass sie verfault sind. Und ein Fisch verfault, wie jedes andere Lebewesen dann, wenn er tot ist. Tote Fische finden sich im Netz und die müssen aussortiert werden. Diese toten Fische werden gleichgesetzt mit den Bösen, die es am Ende der Zeiten aus der Mitte der Gerechten auszusondern gilt. Die Gemeinsamkeit mit dem bereits erwähnten und bekannten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das Unkraut wächst gemeinsam mit dem Weizen heran und wird am Ende, nach der Ernte, ins Feuer geworfen. Die faulen Fische werden gemeinsam mit den Guten im Netz gefangen und am Ende aussortiert. In dem ersten Gleichnis gelangte das Unkraut, wenn wir uns mal erinnern, auf das Feld, in dem der Satan kam und es mitten unter den Weizen säte. Im heutigen Gleichnis liegt die Betonung auf etwas anderem. Hier ist die Aussage, dass die faulen Fische auf die gleiche Weise ins Netz gelangen wie die Guten. Die Bösen kommen äußerlich durch das Evangelium und durch das Wirken der Gemeinde in dieselbe hinein. Sie kommen, Evangelium sie in gewisser Weise anspricht. Sie kommen, weil die Gemeinde sie in einer gewissen Weise anspricht. Vielleicht finden sie Gefallen an den Menschen dort, an der Gemeinschaft oder an der Moral oder an der Form der Gottesdienste oder an anderen Veranstaltungen. Vielleicht sind sie sogar in den Gnadenbund Gottes hineingeboren worden und hören von klein auf das Wort Gottes und leben unterschiedslos mit allen anderen in Gottes Gemeinde. Und doch gehören sie nicht dazu. Doch werden sie am Ende aussortiert. Zu ihnen, die am Ende Anspruch auf das Erbe des Reiches erheben, wird der Herr Jesus Christus im Gericht sagen: Geht weg von mir. Ich habe euch niemals gekannt. Was wird das für ein Wein und Zähneknirschen sein? Vielleicht haben wir hier an die Ismaels und die Esaus und die Judasse und die Hymenäusse der Kirchengeschichte zu denken. Wobei diese allerdings schon bei Zeiten die Kirche verließen oder aus dieser ausgestoßen wurden. Sie zeigten rechtzeitig ihr wahres Gesicht, so wie das Unkraut von den Knechten zu einem bestimmten Stadium bemerkt wurde. Wir wollen hier nicht unnütz zu dem Text bleiben und die Lehre mitnehmen, dass im Laufe der Zeit durch die Verkündigung des Evangeliums in der Kirche des Herrn einige oder viele Menschen in die Reihen der Kinder Gottes gelangen, die dort auf gut Deutsch nichts zu suchen haben. Mit der Art und Weise der Sammlung zusammen. Es ist unausweichlich, dass bei der Nutzung eines Schleppnetzes im Meer auch tote, faule oder sonstige unerwünschte Fische hängen bleiben. Und ebenso bringt es die Art und Weise, wie das Reich Gottes in dieser Welt mittels des Evangeliums und durch die Generationen hindurch zustande kommt, ebenso bringt es diese Art und Weise mit sich, dass in der sichtbaren Gemeinde aus menschlicher Sicht Heuchler bzw. aus göttlicher Sicht Verworfene erscheinen. Und das mussten die Jünger, die dieses Wort als Erste hörten, wissen. Sie mussten wissen, dass ihr künftiger Dienst als Apostel nicht nur gute Früchte abwerfen wird. Aber in einem sollten sie Zuversicht und Gewissheit gewinnen, dass ihre Arbeit unter den Völkern letztendlich nicht umsonst sein wird. Aus allen Völkern wird der Herr Menschen zu sich rufen. In allen Völkern werden Blinde sehend, Lahme gehend und Tote lebendig. Nicht äußerlich, sondern innerlich, geistig. Und wir ruhig nochmal einhaken und eins ganz klar aussprechen. Wenn wir von faulen und toten Fischen reden, dann sollen wir nicht bloß an irgendwelche anderen denken, sondern zuallererst an uns selbst. Es steht nicht so im Text, aber wie ich finde, und ihr werdet da sicher zustimmen, wäre es eine durchaus zulässige Ergänzung. Denn in Wirklichkeit ist es doch so, dass nur tote Fische im Meer herumtreiben. Nur tote Fische. Und erst wenn sie mit dem Fischnetz in Berührung kommen, dann werden viele, nicht alle, aber viele von ihnen lebendig. Und die machen dann den guten Fang aus. Denn das ist die Wirklichkeit. Wir sind in uns selbst tot, mausetot, geistlich verfault. Wir rotten in dieser Welt vor uns hin. Das sind wir, bevor Gottes Wort zu uns spricht. Lebe! Vor einigen Wochen hörten wir eine Predigt über den wirklich erschütternden Abschnitt aus Hesekiel 37. Das Feld mit den Gerippen, mit den toten Gebeinen, denen der Geist Gottes Leben einhauchte. Der Geist Gottes tut das durch das Wort vom Kreuz. Wir können nicht auf uns zeigen und prahlen, um mal bei der Sprache unseres Gleichnisses anzuschließen, was wir doch für tolle Hechte sind. Denn das sind wir nicht. Was wir sind, worin wir vor Gott etwas gelten, das sind wir einzig und allein in Jesus Christus. Er ist der einzige wahre, gute Fang, der im Netz ist. Wir anderen, wir hängen nur an ihm. Und zwar durch das, was wir Glauben nennen. Wir gehören zu Christus allein durch den lebendigen Glauben. Und alles, was uns übrig bleibt, ist Gott für dieses Gnadengeschenk Ehre und Dank zu geben. Denn dies ist nicht nur ein völlig unverdientes Geschenk, sondern auch eines für die Ewigkeit. Es gehört uns für immer. Einmal zu Christus gehört, der gehört für immer zu Christus. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das Fischnetz, von dem in unserem Gleichnis die Rede ist, das wird nicht kaputt gehen. Das wird halten. Das wird uns sicher ans Ufer der Weltgeschichte befördern. Und uns auch die drohenden Worte unseres Textes vom Feuerofen nicht schrecken. Nein, sie sollen uns stärken. Jawohl, sie sollen uns stärken und trösten. Denn das Gericht steht, das heißt nichts anderes, als dass unsere Erlösung vollkommen sein wird. Nichts und niemand wird uns mehr von Gott wegtreiben. Nichts und niemand wird uns mehr verführen oder bedrohen oder anklagen. Die Feinde unseres Gottes, die darum auch unsere Feinde sind, wie es im Katechismus heißt, sie werden nicht mehr unter uns sein. Sie werden die gerechte Strafe für ihre Sünden in der ewigen Verdammnis tragen. Wir aber gelangen, erneuert nach dem Ebenbild Christi, in die ewige Herrlichkeit. Denn wir waren schon in der Verdammnis. Wir waren schon da. In der Person unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Er hat sie in aller Konsequenz erlitten und ertragen, um unsertwillen. Und wird der Gott, der seinen Sohn in diesen schändlichsten aller Tode gegeben hat, um uns freizusprechen, wird der nicht auch alles tun, um uns sicher zu sich zu holen? Noch hat die Welt ihren Lauf nicht vollendet. Noch geht das Evangelium durch die Länder. Noch ruft der Herr sein Volk aus allen Nationen zusammen. Noch wird das Netz durchs Meer gezogen. Aber das Ufer ist in Sicht. Und um mit das aus dem Jakobusbrief abzuschließen, so wartet geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Amen.